Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder mit dem Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend. Und am anderen Ende der Leitung in der schönen Schweiz befindet sich der Martin.
Grüezi miteinander. Ja, wir sind zu zweit. Nicht wie angekündigt zu dritt. Der Grund, den könnt ihr im Kapitel mit den Outtakes euch anhören. Leider. Liebe Grüße an dein Achim.
Ja.
An der Stelle. Richtung, ich glaube, fast Graz.
Ja, Österreich, Graz. Und irgendwie ist da das Internet etwas dünn oder die Verbindung etwas dünn geworden. Und aus diesem Grund mussten wir uns leider von Achim verabschieden.
Für die heutige Sendung.
Ja, aber ja, für die heutige Sendung, ja.
Genau, genau. Nur, dass das klar ist.
Ja. Naja, gut, ich meine, wenn er jetzt komplett in Graz bleibt und die Verbindung so schlecht bleiben würde, dann würde das wahrscheinlich länger dauern. Aber er kommt ja bald wieder.
Genau, ansonsten soll er ein bisschen weiter nach Wien, da ist das Netz schön schnell.
Ja, ja.
Habe ich herausgefunden.
Okay.
Wir haben keine Nachträge, wir gehen direkt über in die Kommentare. Tobi, beim letzten Mal habe ich dir von Machu Picchu erzählt.
Das Google hast du getan, genau, ja.
Genau, und habe ja aufgerufen an den oder die Hörerin, dass sie sich bitte melden dürfen mit Stationen, die wir uns noch anschauen sollten auf diesem Globus. Mhm. Also genau gesagt in Google Maps drin. Und da hat sich der Duckix gemeldet, wir sollten uns Belgrad, ihr könnt es nachlesen, Belgrad, solltet ihr euch anschauen.
Okay.
In der Geek Talk 6015. Kalemegdan. Ich habe es noch nicht getan, werde es aber auf jeden Fall tun, weil ich habe schon das ein oder andere Instagram-Foto, ich glaube, von dir dort herum von ihm gesehen, deshalb muss ich das tun. Mhm. Dann gab es auch einen Kommentar von Seiten vom Harmsi. Er meinte auch, dass, wie du, Tobi, Apple Music eher unübersichtlich ist und er deshalb jetzt Google Music sich antun will. Zumindest testen möchte.
Okay, gut. Also dann gibt es schon mal auf jeden Fall definitiv zwei Leute, die das gleiche Empfinden haben und
Es gibt sie, die Leute. Apple, ja, ich kenne auch solche.
Apple Music unübersichtlich finden. Aber ich bin ab heute wieder bei Apple Music dabei, zumindest testweise. Aber dazu später mehr.
Darfst du nochmals 3 Monate?
Nee, ich bezahle. Und dann gab es auch noch einen Kommentar vom Dennis, den habe ich mir sogar durchgelesen. Und im ersten Teil des Kommentars spricht er mich an, dass ich etwas über die Leute abgelästert habe. So hat er sich jedenfalls ausgedrückt in der letzten Folge, die über das Battery Case von Apple hergezogen haben.
6015.
Genau. Wahrscheinlich hat er das falsch interpretiert oder falsch verstanden. Ich habe mich nur über die Leute aufgeregt, die unqualifiziert über dieses Produkt sprechen und die über dieses Produkt sprechen, obwohl sie es wahrscheinlich noch nicht einmal in der Hand gehabt haben. Nur anhand von Bildern und anhand von Spekulationen so ein Riesenfass aufzumachen, das halte ich für überzogen. Solange die Kritik konstruktiv ist, themenbezogen ist und weitestgehend objektiv ist, habe ich nichts dagegen. Aber einfach nur aufgrund von Bildern und von persönlichen Animositäten gegenüber diesem Produkt, das regt mich etwas auf. Rants sind, denke ich, auch wichtig, solange sie objektiv gesund sind und auch irgendwo eine Grundlage haben. Aber einfach nur darüber zu lästern und sich darüber lustig zu machen und darüber zu spotten, das regt mich halt auf. Und deswegen habe ich mich da so etwas ausgelassen und so weit ausgeholt, sagen wir es mal so. Und außerdem liegt, ich finde, das Battery Case, man kann es nicht pauschalisieren, weil Geschmack liegt im oder Design liegt immer im Auge des Betrachters, ob man was gut oder was schlecht findet. Es gibt sicherlich genügend Leute, die dieses Produkt hübsch und angenehm finden. Also von daher.
Aber das ist hässlich.
Nö, das ist nicht hässlich. Also ich habe es, wie gesagt, auf Bildern sieht es wesentlich hässlicher aus als im Original. Also ich habe es in der Hand gehabt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es besonders hübsch ist, aber ich würde es auch nicht besonders hässlich einstufen. Es ist halt ein funktionales Produkt. Und aufgrund der Interaktion mit iOS, mit der Software und mit der Batteriestandsanzeige ist es im Moment ein Produkt, was kein anderer Hersteller bieten kann an Features. Und das sollte man auch mal in Betracht ziehen.
Sicher. Das, was ich letzte Woche meinte, die Features gefallen mir.
Ja.
Das Case an und für sich, ja, Geschmackssache. Wenn es jetzt meinem 6S Plus nochmals irgendwie doppelt so viel Akku geben würde, wäre es witzig. Aktuell brauche ich es nicht. Wahrscheinlich dann gegen Ende meines 6S Plus, wenn das dann sein Zenit segnet, dann der Akku langsam schwächelt. Da wäre sowas sicherlich interessant. Vielleicht schaut es dann ein bisschen anders aus.
Und ich weiß nicht, ob du die Reaktion gesehen hast von Apple aufgrund der Spekulationen, die ja von The Verge ausgegangen sind, aufgrund der Patentspekulation letzte Woche, hat Apple darauf reagiert mit einem sehr kurzen Statement. Und sie haben dann einfach nur gesagt, also The Verge hat ja diese Spekulation aufgeworfen, ob es an Patentrechten liegen kann, die bei Mophi liegen. Und Apple hat da sehr kurz und knapp drauf geantwortet, nö, das ist nicht der Grund, mehr nicht. Also sie haben wirklich ein ganz, ganz kurzes Statement abgegeben, was Apple eigentlich sehr selten macht auf Pressestimmen. Und das fand ich grandios. Also die Reaktion von Apple fand ich herrlich, nach dem Motto, nö, das ist es nicht. Das fand ich sehr, sehr erfrischend, sagen wir es mal so.
Ich wollte sagen, Apple hat sich ja noch nie groß um so Dinge geschürt. Wenn sie was gemacht haben, haben sie es gemacht, trotz und auch dagegen oder wie auch immer.
Mein Gott, dann kaufen sie Mophi auf, machen den Laden dicht, dann hat sich das. Also wenn es darum gehen würde, wenn es um Patentstreitigkeiten gehen würde, also was soll's, das ist ein kleiner Fisch. Also
im Vergleich zu Apple ist alles kleine Fische.
Ja.
Für den Harmsi, eben, er wollte ja Google Music sich noch anschauen, dann soll er sich, wenn er Zeit und Lust hat, aber auch noch die Microsoft-Lösung, Groove nennt sich ja die, glaube ich, auch noch anschauen. Dann hat er so einen Rundumschlag und kann dann besser wählen, würde ich doch sagen.
Ja.
Dann gehen wir einen Schritt weiter aus den Kommentaren raus und in die Kurzthemen. Genau, wir haben Kurzthemen. Wir hatten Flatter eine dritte Chance gegeben hier im Podcast. Die haben sie jetzt vergeigt, die Trantüten. Nee, ich finde Flatter genial. Ich finde die Möglichkeit von Micropayment, also jemanden zu unterstützen mit wenig Geld, aber in der Masse, finde ich sensationell. Ich habe auch Flatter, mochte ich lange. Es hat auch lange gut funktioniert, bis sie da irgendwann was gegen PayPal hatten und dann wechseln mussten. Da ist das Ganze, zumindest aus unserer Sicht, also unserer Sicht, da sage ich jetzt vom Poughkeepsie Network, also vom Blog, vom Podcast und so weiter, da ist einfach gar nichts mehr. Da hat sich kaum mehr was getan. Seitdem wir es wieder auf der Plattform haben, unter anderem eben wegen Flatterboard, haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Klicks bekommen. Und da das Ganze ein bisschen Ressourcenfresser ist, und auch dem Blog, in dem sie nicht so gut tut, werde ich oder habe ich das Plugin entfernt. Ich habe es, glaube ich, draußen, kurz checken. Genau, sie ist draußen. Was wir noch drin haben, ist der Link zu Flatter. Falls jemand möchte, darf er das gerne noch tun. Also das Profil bleibt weiterhin bestehen, aber im Blog eingebunden und in den Feeds ist es nicht mehr.
Ja, es ist einfach nichts zusammengekommen von der Masse, weil auch viele Hörer wahrscheinlich nicht bei Flatter sind. Und wirklich erträgliche Einnahmen, die auch irgendwie sinnvoll sind in irgendeiner Weise, die machen sich nur bezahlt, wenn auch wirklich jeder Hörer in Anführungsstrichen ein Flatter-Konto hat und auch regelmäßig klicken würde, weil es einfach wirklich zu wenig ist. Also
Nee, würde ich nicht sagen. Wo es noch funktioniert hat, eben wo viele Leute noch mit Flatter geklickt haben und alles Mögliche, kam doch, also es waren jeweils 30, 40 Euro, die monatlich so reinkommen sind. Das entspricht einem Bruchteil der Kosten, die der GeekTalk monatlich bei mir auf dem Konto verursacht. Aber es war schön, es hat funktioniert. Nur aktuell tut es das seit eben bald 1,5 Jahren nicht mehr wirklich. Und deshalb, ich behalte es im Auge. Wenn sich da was ändert, können wir es wieder anschauen. Ich weiß, dass der ein oder andere Hörer das gerne genutzt hat. Link ist immer noch drin, einfach nicht eben nicht im Feed drin. Mhm. Deshalb auch vom ein oder anderen Podcatcher oder eben halt über Flatterboard so wahrscheinlich dann nicht mehr nutzbar.
Mhm. Also wie gesagt, wir haben ja noch PayPal.
Da haben wir www.geektalk.ch/ unterstützen, wenn das jemanden interessiert und das tun möchte. Auf jeden Fall, wie gesagt, Flatter leider weg. Die jeweiligen Links sind, wie gesagt, immer noch im System drin. Könnt ihr anklicken und so nutzen, wenn ihr möchtet. Ansonsten eben ist es jetzt weg. Und die Seite ist doch ein Bruchteil von in der Sekunde wieder schneller geworden. Und das war es der Wert, würde ich sagen.
Ja.
Der Mirko hat wieder geblockt im Poughkeepsie-Blog den Rückblick auf unsere letzte Sendung und hat da unter anderem auch ein Thema drin, was wir dann heute noch später haben, Sonos, aber dazu, wie gesagt, dann später.
Ja.
Auch hat er einen kleinen Artikel darüber eben geschrieben, Option zur Finanzierung von einem Podcast. Er hat auch mal angesprochen, dass es doch einige Podcasts gibt, die sich Bonusinhalte durch eine freiwillige Spende dazu buchen lassen soll, geben. Mein Gott, Deutsch, ich kann es nicht mehr.
Es gibt marktbegleitende Podcasts, die das anbieten. Die bieten dann über einen monatlichen Betrag eine Pre- und eine Aftershow an, die man sich dann halt anhören kann und die Möglichkeit, dass man die Werbung, die sie innerhalb dieser Podcasts ausstrahlen, dass die dann ganz zum Schluss kommt. Das heißt, dass die Hörer, die dementsprechend was dafür bezahlen, einen etwas größeren Vorteil haben. Dann haben die zum Beispiel auch Kapitelmarken drin, was sie bei der normalen Sendung halt nicht haben. Also die bezahlte Version ist etwas, hat etwas mehr Content. Aber wir zum Beispiel haben ja auch Kapitelmarken drin für alle Hörer. Das heißt, grundsätzlich sind diese Features bei uns schon vorhanden. Und von daher muss sich der jeweilige Hörer überlegen, ob er uns generell unterstützen möchte oder ob er auf eine Plus-Version unseres Podcasts wartet. Aber ich denke, der Aufwand, das zu produzieren und zu differenzieren zwischen Plus und zwischen Nicht-Plus-Version, ich nenne es jetzt einfach mal so, der ist viel größer, als wenn man jetzt einfach das so weiterführt wie bisher.
Thema Spenden. Wir haben ja zu Beginn des Jahres angefragt, ob es der Hörer mögen würde, täte, wenn wir das Ganze monetarisieren würden. Sind wir da dran? Stecken wir seit Monaten drin? Da tut sich was und gehen wir diesen Weg. Passt auch, würde ich sagen.
Wie auch immer.
Auf jeden Fall besten Dank für den Hinweis. Ich freue mich dann schon wieder auf die Zusammenfassung der aktuellen Folge. Einen weiteren kleinen Hinweis möchte ich machen für all die Gaming-Begeisterten. Und wenn ich so die Downloadzahlen der letzten Sonderfolgen anschaue, ist das doch der eine oder andere Hörer, der da mit dabei ist. Auf dem Gadget Plaza Blog haben wir ein Review verfasst über den Acer Predator G6 710. Ein ziemlich großer Gaming-Rechner. Wer sich dafür interessiert, darf da gerne reinlesen. Das ist ein sehr spannendes Teil. Da kommt übrigens noch mehr in den nächsten 2-3 Wochen dazu, in diese Richtung, für diejenigen, die es interessiert. Draufklicken, Link wie immer in den Shownotes. Was haben wir, Tobi?
Das fragst du mich, das nächste ist dein Thema.
Das ist korrekt, sehe ich auch gerade. Es gibt ja den einen oder anderen Älteren, oder die ein, mein Gott, Deutsch,
ja.
Der oder die eine, das Elternpaar.
Das Elternpaar, das hast du jetzt schön beschrieben, aber ja, mein Gott, heute haben wir beide aber wieder Wortfindungsstörungen. Ich habe extra gesagt, wir beide, weil bei mir ist es heute nicht anders. Ja.
Es gibt Mütter, die uns zuhören, es gibt Väter, die uns zuhören.
Und es gibt Familien, die uns zuhören, um das nochmal komplett auszudrücken.
Und worauf ich raus wollte, ist ein Blogpost, den ich glaube fast heute ist der 15. auf dem Poughkeepsie-Blog rausgehauen habe. Familienmanagement, wie organisiert man im digitalen Zeitalter eine Familie? Da habe ich versucht, in Worte zu fassen, wie wir, also ich, meine Frau und die zwei Kleinen, uns organisieren. Wie wir das Ganze mit diesen Kalendern, weil so wie früher mit Analogkalender geht das nicht mehr, wenn man mehrere Personen ist und nicht alle immer aufeinander sitzen. Heute, wo halt alles so schnelllebig ist, und dazu kommen auch andere Geschichten eben von To-Do-Listen, wie man die oder wie wir die machen und auch wie man einkaufen geht. Da gibt es ja auch Möglichkeiten von eben Zettelschreiben oder eben Apps. Und die ganzen Unterlagen, weil nicht nur meine Frau und ich produzieren welche oder bekommen welche, auch die Töchter bekommen immer wieder aus der Schule und aus dem Kindergarten da irgendwelche Blätter mit nach Hause, wo dann Termine draufstehen oder Verschiebungen und alles Mögliche. Und das habe ich mal ein bisschen zusammengefasst. Da würde ich mich freuen, wenn die Eltern, die uns hier zuhören, sich das mal durchlesen würden und vielleicht den einen oder anderen Tipp dazu geben, wie sie das machen. Oder ob es da noch was Besseres gäbe für unseren Fall.
Da bin ich sehr gespannt, weil ich vermute ja, das außerhalb unserer extrem nerdigen und geekigen Filterbubble, in der wir ja irgendwo leben, dass die meisten Leute das noch analog managen und dass die wenigsten das so auslaboriert machen, wie du das tust. Das ist, glaube ich, ein Einzelfall. Vermute ich also, mal.
So wie ich es mache, garantiert, weil das ist wirklich, also mehr geht nicht mehr, irgendwie, glaube ich.
Ich habe mir das auch angeschaut, was du geschrieben hast, und das ist ja schon Family Business, hätte ich bald gesagt. Das ist ja schon eine kleine Aktiengesellschaft, die du da managst.
Ja. Ja, da halt mein liebes Unfallhirn ein bisschen Lücken hat, ist bei mir immer gut, wenn alles notiert ist, weil dann kann ich nachschauen, muss nicht die Leute immer wieder nerven und nachfragen. Dann steht's irgendwo.
Aber alles, was irgendwo steht, kann irgendwann mal gegen dich verwendet werden. Es sind alles nur Beweise, die du da hast. Das kann man positiv, aber auch negativ sehen.
Ich bereue nichts, was ich bis jetzt getan habe. Von dem her passt das.
Das ist gut, dass man das so behaupten kann.
Ist so. Okay. Den Quatsch, den ich mache, zu dem stehe ich.
Okay.
Der Grund, weshalb ich das trotzdem geschrieben habe, eben wie gesagt, ist schon sehr geekig, nerdig. Ich kenne viele nicht so technisch Versierte in meinem Umfeld, die eben auch irgendwelche Online-To-Do-Listen haben, gemeinsame, und auch Kalender, aber den Workflow noch nicht gefunden haben, wie sie den irgendwie zusammenkriegen. Deshalb bin ich da gespannt, was da so kommt. Ich glaube doch, dass das viele heutzutage eben auch doch digital machen, Tobi.
Ja, wahrscheinlich bist du in einer, wie gesagt, in einer Filterbubble drin, die etwas technisch.
Das schon, ja, das schon.
Aber
ja.
Ich merke immer wieder, wenn ich außerhalb meiner Filterbubble unterwegs bin, so in einer Otto-Normal-Familie, es ist erschreckend, wie schrecklich analog die unterwegs sind. Das nicht nur im Family-Management-Bereich, sondern allgemein.
Wenn man es nicht weiß, so ein Smartphone kann halt extrem viel. Da wissen viele nicht, was man damit alles machen könnte.
Ich kenne Leute, die haben noch nicht mal ein Smartphone. Also soll es geben. Ach, ja. Und die sind im gleichen Alter, wie ich es bin. Also das ist erschreckend. Es gibt so Technikverweigerer, das ist ganz traurig. Und da frage ich mich nur, wie sie in den kommenden Jahren sich in einer digitalen Welt oder in einer immer mehr digitalisierten Welt bewegen wollen und zurechtfinden wollen. Wenn ich 60, 70 bin, dann wird sie das Problem irgendwann von alleine lösen. Aber wenn ich zwischen 30 und 40 bin und ich verweigere mich so dieser Technik, dann werde ich das irgendwann mal verdammt schwer haben.
Solange man es nur privat verweigert, das kann ich verstehen, wenn man nicht auf Social Media und dem ganzen Zeugs unterwegs sein möchte. Finde es zwar wichtig als Elternteil, dass man das macht. Meine Schwester ist so ein Fall, die hat sich über Jahre geweigert. Seit circa ein paar Monaten jetzt ist sie auch auf Facebook und will einfach auch, dass sie später für ihre Jungs, die sind etwa gleich alt wie meine Mädels, dass sie da weiß zumindest, in welche Richtung das geht und was da alles somit sich schwingt. Aber wenn man da im Privaten drauf verzichtet, warum nicht? Kann man machen. Im Beruflichen sollte man sich schon dem Ganzen nicht verwehren.
Ja, aber wie gesagt, gerade wenn man Kinder hat und irgendwann nicht mehr weiß, was meine Kinder eigentlich dort machen, dann verliere ich ja den kompletten Anschluss an meine Kinder und auch irgendwie auch den Erziehungsauftrag oder die...
Ja. Ach, wir sind doch auch groß geworden, Tobi. Unsere Eltern konnten doch auch nicht verstehen, was wir mit diesen Game-Konsolen und den damaligen, was man damals noch Computer gesagt hat.
Ja, also das mein Vater, der war da schon etwas mehr im Thema. Also der wusste schon so ungefähr, was da passiert und hatte zwar jetzt nicht den technischen Tiefblick, aber er konnte nachvollziehen, was dort abgeht. Also das will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Er konnte das schon alles nachvollziehen und hat sich auch mit mir da auseinandergesetzt oder mit meiner Leidenschaft letztendlich. Und
das meiner zum Glück auch. Der hat sich damals den Macintosh Classic da gekauft und einen Kurs gemacht. Aber ich spreche jetzt eben nicht von unserer Bubble wieder, Tobi, sondern von den ganz durchschnittlichen Menschen, die eben deren ihre Kinder, die halt vielleicht analoge Berufe auch hatten damals und da ganz weit weg waren. Ich glaube, heute sind die Mehrheit der Menschen oder der Älteren näher an den Jungen als umgekehrt.
Ich weiß es nicht, ob das, ja, gut, das kann man diskutieren, schwierig. Aber das mag sein, dass es vielleicht viele Eltern sind, die sich damit auseinandersetzen, aber es fehlt an auch sehr vielen Eltern, was ich persönlich so beobachte, viel Medienkompetenz.
Ja, gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, ich meine, nur sie wissen, was es ist, nicht sie können es bedienen.
Ja, gut. Ah, ja.
Da ist noch eine große Welt.
Ja.
Apropos bedienen, das letzte Kurzthema, das passt gerade da ein bisschen rein. Der ein oder andere Hörer, und die Frage taucht ja auch immer wieder mal auf, hat tatsächlich schon bemerkt, wenn er bei uns auf www.geektalk.ch oder auch in den Blogs kommentiert, also eben nicht nur bei uns, sondern generell, dass da ein paar Leute gibt, die da ein Foto drin haben, wenn sie was schreiben. Und bei den anderen ist irgendwie so ein grauer Kasten. Ich glaube, bei uns ist auch irgendwie so ein graues Feld. Jetzt habe ich gerade doch da unten. Genau, ein graues Feld irgendwie. Das kann man ziemlich leicht umgehen. Und derjenige hat sicherlich bemerkt, dass man eben das da kein Foto hochladen kann oder sich ein Profil anlegen oder was auch immer. Man kann auf www.gravatar.com gehen. Das ist ein Dienst, der mittlerweile zu WordPress komplett gehört, also integriert wurde. Da kann man kostenlos ein Konto hinterlegen, seine E-Mail-Adresse, wenn man mehrere hat, auch mehrere dieser rein ins System einpflegen und ein aktuelles Avatarbild hochladen. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr nachher irgendwo in diesem World Wide Web kommentiert, die E-Mail-Adresse angebt, die ihr da im System integriert habt bei Gravatar, dann euch das Bild ausgibt, was ihr da drin habt.
Richtig.
Der größte Vorteil an dem Ganzen ist für diejenigen, die immer wieder mal dieses Avatarbild ändern, ihr müsst es nachher nicht x verschiedenen Services und weiß ich was ändern gehen, sondern könnt das Ganze zentral bei Gravatar ändern und überall auch eure alten Kommentare bekommt das neue Bild ausgeliefert.
Das ist korrekt. Und ihr könnt zum Beispiel auch differenzieren. Ihr könnt ja verschiedene Bilder verschiedenen E-Mail-Adressen hinterlegen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, in dem Forum oder auf dem Blog möchte ich jetzt dieses Bild verwenden, dann könnt ihr die E-Mail-Adresse nehmen und auf dem Blog kann ich jetzt dieses hinterlegen. Das wäre auch möglich.
Hier bin ich seriös, mein Bild, und da bin ich der Troll.
Zum Beispiel, genau.
Solche Dinge kann man treiben. Muss man nicht, aber man kann sich ja auch anders diversifizieren, quasi einen beruflichen Avatar, wo man vielleicht eben anders angezogen ist als in der Freizeit, wo man dann vielleicht bei Kollegen und so weiter auf den Blogs kommentiert. Da will man vielleicht dann nicht mit Krawatte und weiß ich was alles auftauchen.
Das sagt der Richtige, der ein Krawattenbild auf seinem Twitter-Account hinterlegt hat.
Deshalb habe ich es so vermeldet. Ja. Das ist übrigens überall
das
von mir.
Das ist so ja eine Steilvorlage, die du mir gerade geboten hast. Das musste ich jetzt einfach loswerden.
Die nächste Steilvorlage, wir gehen in die Microsoft-Ecke über.
Ja.
Wir haben vor 2, 3 oder vielleicht schon auch 4, 5 Folgen mal berichtet, dass OneDrive ein bisschen unschön mit seinen Nutzern umgeht. Also unschön, ich meine, ja, bestimmen können immer noch sie, ist ihr Land und ihre Server. Die haben einfach das Free-Kontingent, also das kostenlose Speicherplatz-Kontingent von 15 auf 5 GB runtergeschrubbt und die 15 GB zusätzlich, die man bei Aktivierung des Fotospeichers bekommt, auch noch rausgestrichen. Nachdem dann doch einige gemotzt haben, zu Recht oder auch Unrecht, kann man sehen, wie man möchte, hat Microsoft zumindest ein bisschen zurückgerudert.
Okay.
Man kann jetzt bis, und das Datum habe ich nicht im Kopf, ich glaube irgendwie Anfang des nächsten Jahres, Tobi?
Irgendwann Anfang Januar. Bis Anfang Januar kann man das Ganze sich sichern und kann sich quasi seine Kapazitäten wieder zurückholen.
Genau, ich habe es zu Beginn der Woche über den Geektalk-Account auch schon verzwitschert, also den Direktlink dazu, den findet ihr übrigens auch direkt bei uns in den Shownotes. Draufklicken, wenn ihr eingeloggt seid, bestätigen, ansonsten kurz mit OneDrive einloggen und dann bestätigen, dann bekommt ihr die 15 plus 15 Gigabyte, wenn ihr eben Foto-Dings aktiviert, wieder zurück.
Genau.
Wer das gelegentlich oder auch intensiver nutzt, sollte das tun, wenn er es nicht schon getan hat.
Ja.
Tobi, wir haben vor ein paar Wochen über Surface geredet.
Da reden wir in letzter Zeit sehr oft drüber, muss ich sagen.
Genau, und es gibt auch das Surface Book. Das hat es ja weder nach Deutschland, nach Österreich noch in die Schweiz geschafft. Das gibt es ja US only.
Ja, ein Glück, dass es das nur dort gibt, weil der Haben-Faktor ist doch sehr, sehr groß.
Ich wollte gerade sagen, das Konto hätte keine Freude daran.
Eben.
Wenn es das geben täte, genau. Für $84 obendrauf könnt ihr, nicht von Microsoft direkt, aber man kennt es, bei Apple gibt es auch so, so Custom-Geschichten, das Ganze ein bisschen aufmöbeln und zwar ein Holz-Surface-Book draus machen.
Ja, das ist ein Echtholz-Furnier, was quasi um das Gerät drumherum kommt, recht hauchdünn, wie ich hier so sehe. Auf den Bildern sieht das doch sehr edel aus und was ich besonders interessant finde, dass sie sich sogar die Mühe gemacht haben, an diesen Scharnieren, an diesen panzerartigen Scharnieren oder panzerkettenartigen Scharnieren, die sich ja an der Rückseite des Gerätes befinden, dort sogar dieses aufgetragen haben. Und das scheint schon sehr hochwertig zu sein, was man so auf den Bildern sieht. Natürlich sollte man das mal im Original gesehen haben, um wirklich einen endgültigen Eindruck davon zu bekommen.
Witzig ist eben, du hast gesagt, die kleinen feinen Teile, die man da anklebt. Ich gehe mal davon aus, das Zeugs geht so gut weg wie bei den MacBooks, also quasi, dass man eben nachher nicht sieht. Ich bin mal gespannt, wie lange das die, vor allem die winzigen Teilchen da halten, haften, bleiben.
Ja, wie gesagt, auf dem Foto, Fotos sind geduldig und manipulierbar. Ob das im echten Hands-on dann auch so sein wird, das ist dann fraglich. Das ist richtig.
Also draufkriegen tut man es schon. Ob, wie lange das es bleibt, ist die Frage.
Richtig. Und ob es natürlich so gut und spurlos abgeht, diese Versprechungen, die kann man natürlich im Vorfeld auch tun. Ob es dann wirklich so ist, wenn man das Zeug wieder abmachen möchte, das ist wieder eine andere Sache. Deswegen bin ich persönlich sehr skeptisch bei solchen Produkten und ich würde mir sowas auch nicht auf mein MacBook kleben, wenn ich eins hätte im Moment, oder auf mein Surface Book kleben. Ich bin da doch sehr penibel und versuche das Ganze immer absolut kratzerfrei und ja im Originalzustand zu belassen. Ich bin dann immer ganz radikal. Bei mir, bei meinen Geräten setzen sich dann immer komplette Leute gleich oben drauf. Wenn ich das Ding kaputt mache oder kaputt machen lasse, dann richtig.
Ich habe mir jetzt das verkniffen, ja, ich draufsetzen. Zum Glück hast du es gesagt.
Ich weiß, was du sagen wolltest, aber das hat mich ja nicht selbst verursacht. Das hat ja wer anders verursacht. Und da hätte auch kein Holzcover geholfen. Das wäre dann auch mit kaputt gegangen in dem Fall.
Das wäre da mit gebrochen.
Ja.
Es gibt neue Gerüchte aus dem Microsoft-Lager, nachdem das 59 und 59 XL jetzt endlich auch käuflich erwerbbar ist und draußen ist mit dem Continuum-Dock-Geschichte, gibt es schon die nächsten Gerüchte von zukünftigen Microsoft-Devices. 850 ist da so ein Stichwort. Wer sich dafür interessiert, wir haben einen Link in den Shownotes dazu.
Genau.
Dann gehen wir über in die Android-Ecke. Genau. Chromecast Audio kann jetzt per Firmware-Update etwas Neues.
Gut, das habe ich mal ein Thema mitgebracht. Jetzt hast du das Thema schon angeschnitten. Mein Gott.
Entschuldigung, ich dachte, jetzt kommt eine Riesenerzählung. Nee,
da gibt's nicht viel zu erzählen. Nach dem neuesten Firmware-Update, was die Tage rausgekommen ist, kann jetzt der Chromecast Audio Multiroom-Support, das heißt, man kann jetzt mehrere Geräte gleichzeitig betreiben. Und da ich ja so ein Multiroom-Fan bin, habe ich jetzt schon ganz kurz überlegt, mir so zwei Dinger zu bestellen. Muss man natürlich zwei für haben, um das auch testen zu können. Aber aufgrund dessen, dass ich mit Chromecast im Allgemeinen relativ mäßige Erfahrungen gemacht habe, um nicht zu sagen recht bescheidene Erfahrungen.
Mit dem Chromecast der ersten Generation, muss man dazu sagen?
Ja, der ersten Generation. Aber diese Eindrücke färben natürlich auch auf die nachfolgenden Produktgenerationen ab, um das jetzt mal freundlich auszudrücken. Und von daher habe ich mir das jetzt erstmal verkniffen, weil ich sage, es gibt wichtigere Produkte, die ich benötige. Und deswegen lasse ich das erstmal. Und man muss, wie gesagt, ja denn zwei Produkte haben. Es sind ja, ich glaube, 30 € kostet ein Chromecast. Und von daher lasse ich das erstmal sein.
Bin mal gespannt. Der ehemalige Türsteher, der Fabian, der hat ja für den Gadget Plaza Blog den Chromecast getestet. Und so viel ich im Kopf habe, zumindest hat er 90 von 100 Sternen vergeben, war er ziemlich glücklich damit. Mal schauen, vielleicht kauft ihr sich ein zweites, dann könnt ihr mal eher noch was, so ein Update nachreichen. Ansonsten darf das ja auch jeder hören.
Ja, was heißt glücklich? Es ist ja immer die Frage, was für einen Anspruch habe ich an das Gerät letztendlich? Und von daher ist immer die Frage.
Streamen von A nach B. Ja. Ganz simpel und einfach. Ja. War es in seinem Fall?
Okay, jetzt. Dann ist es ja ein relativ niedriges Anspruchsszenario. Anspruchsszenario. Mein Gott, das sind ja die Ausdrücke, die ich hier kreiere. Und von daher ist es natürlich klar, dass er damit zufrieden ist, weil das sollte dieses Produkt einwandfrei beherrschen.
Also wenn da ein Hörer Erfahrung hat und mehr als einen so einen Chromecast der neuen Generation?
Ja.
Doch, den gibt's ja erst in Audioform. Vorher gab's ja nur einen, nicht zwei, genau. Der neuen Generation als Chromecast 2 hat, darf uns das gerne berichten, wie das Ganze funktioniert.
Genau.
Dann gehen wir über in die Apple-Ecke. Das letzte Mal, wo der Achim dabei war, Tobi, haben wir, aus welchen Gründen haben wir da über Automation gesprochen?
Er hat irgendwie einen Bericht mitgebracht, dass da ein Entwickler ist, der längere, immer wiederkehrende Aufgaben oder nicht länger als 90 Sekunden Zeit geben möchte. Oder ja, von daher hatten wir dieses Thema irgendwie aufgegriffen. So erinnere ich mich da noch dran.
Genau, der Entwickler, der alles, was mehr als 90 Sekunden beansprucht, automatisiert hat, hat mich begeistert. Auch seine Aussage da, also wieder vom Automator sprach. Ich habe immer wieder so Phasen, dann packe ich den wieder hervor und dann irgendwann vergesse ich ihn wieder oder geht er in den Hintergrund, nutze ich nur noch die Scripts, aber immer wieder habe ich so ja Lust, mal was Neues auszuprobieren. So war es dann eben auch nach der Sendung. Und da habe ich mir ein paar Scripts zusammengebastelt, halt alles so Workflows, die mir einfach Zeit fressen oder mehrere Klicks benötigt haben. Jetzt brauche ich nur noch etwas auf dem OS X, nämlich Siri, weil dass ich dann diese Skripts auch per Ton oder per Audio ankicken kann. Das wäre mein größter Wunsch.
Das wäre eine Möglichkeit, ja.
Wenn da ein Hörer einen Link kennt zu einer Seite, wo es eben so lustige Skripts gibt, was man noch so alles anstellen könnte, gerne her. Auch wenn ihr Ideen habt oder selber Lösungen habt, schickt mir die über www.geektalk.ch, über das Kontaktformular oder E-Mail, wie ihr auch immer möchtet. Da bin ich sehr offen. Hab da auch durch den Jahren eine coole App kennengelernt, Workflow. Ich habe ja immer, neidisch bin ich nicht, aber ich habe immer mit Freuden Richtung Android geschaut. Da gibt's die Tasker-App. Die kennst du, glaube ich, auch, Tobi?
Die habe ich auch genutzt, wo ich noch ein zweites Auge auf die Android-Welt geworfen habe, ja. Und das, ich, wie gesagt, da war das Gleiche. Diese App ist sehr kraftvoll, was den Funktionsumfang betrifft und das war wirklich die einzige App, die ich mir auch eins zu eins mehr oder weniger aufs iPhone oder auf die iOS-Welt gewünscht hätte.
Ja, und das gab's ja lange nie, irgendetwas, logisch unter anderem auch, weil natürlich die App unter Android viel mehr ins System kann, als Apple jemals irgendwann auch zulassen würde. Ja. Mit iOS 9 hat sich das Ganze ja schon nach vorne mit iOS 8 und 7 immer wieder ein bisschen mehr geöffnet. Und die Workflow-App, die macht in dem Sinn ein bisschen was Ähnliches. Also zumindest man kann ein bisschen mehr, wie sagt man so schön, automatisieren. Unter anderem auch Einbindung über if, also if this, then that. Und da kann man richtig schön rumspielen. Zu Beginn ist die App sehr, speziell, weil sie zwingt einem am Anfang direkt in so einen so ein Beispielfilm, also wie man sowas anlegt, zum zeigen, wie die App funktioniert, was man nicht abbrechen oder unterbrechen kann. Ich habe mir da schwer getan, das überhaupt zu merken.
Ist aber auch sinnvoll, weil diese App recht komplex ist und wenn man sich nicht angeschaut hat, dann wird man wahrscheinlich auch im Nachhinein die App nicht weiter verstehen und das ist ganz wichtig, dass man sich das auch anschaut.
Das Problem ist nur, wenn du es nicht merkst, da habe ich lange gebraucht, dass man schon im Startbildschirm das Teilchen vom ersten auf den zweiten virtuellen Screen rüberziehen muss, dann hast du schon verloren. Die App geht wieder zu und weg.
Ja, das stimmt, ja. Das ist mir und so zum ersten Mal auch so gegangen, ja.
So geht's vielen. Und da, für die App zahlst du ja auch angenehmes Geld. Ich glaube 5 Währungseinheiten, was auch gut ist.
Ist aber auch jeden Pfennig wert oder jeden Cent wert.
Eben, das meine ich. Aber dennoch gibt es da sicherlich einige, die dann auch sagen, doof, Geld zurück, weg.
Ja, das mag es geben.
Und deshalb, also über die App gibt es bald mal was mehr zu hören, aber vor allem auch zu lesen. Im Poughkeepsie-Blog sind wir aktuell an einem Bericht dazu zu schreiben. Mhm. Ich finde die wirklich sehr, sehr spannend, was man da alles damit machen kann.
Mich wundert, dass du die jetzt erst entdeckt hast. Ich setze die schon seit Wochen oder Monaten ein, weil die ist ja schon relativ alt. Die gibt's ja schon recht lange. Also das Thema Workflow, das ist ja schon lange an uns allen vorbeigezogen, hätte ich bald gesagt.
Ich habe, wie gesagt, was Automation hat, immer ein Auf und Ab.
Ja.
Irgendwann packt es mich wieder und dann mache ich ein paar neue Dinge und dann verschwindet die, also Automator und solche Geschichten dann auch wieder. Ich nutze dann zwar die Workflows, die gehen in Blut über, aber es ist nicht so, dass ich aktiv nach Neuem umschaue. Und jetzt eben durch den Jan, da bin ich auf die App gekommen, der hat mir da den Tipp gegeben, das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Mhm. Also er hat mir ein paar Workflows von sich erzählt und das wollte ich auch können.
Ja, hätte ich das gewusst, dass dich das interessiert, hätte ich dir das auch alles erzählen können, weil ich mache das auch schon, seitdem die auf dem Markt ist, die App.
Mache ich nächstes Mal eine Trello-Karte.
Machen Sie das.
Was ich da suche. Habe ich für ein Dings mal ich ein Kickstarter-Projekt entdeckt, Tobi. Oder mitgebracht, besser gesagt. Die letzten kamen alle von dir.
Ja, das ist schön, dass du unseren Podcast mit Kickstarter-Projekten bereichern möchtest.
Ein Lumu nennt sich das Ganze. Das ist ein Lightmeter, also ein Lichtmessinstrument für euer Smartphone, genauer gesagt für ein iPhone. Die sind aktuell auf der Suche nach Geld, nach eurem natürlich, wenn ihr das haben möchtet. Haben es aber schon geschafft. Also 30.000 wollten sie bekommen, 190 sind sie aktuell. Und noch 15 Tage sind Zeit. Also wer will, kann da noch mitbacken und vor allem auch natürlich eines der ersten dieser Geräte dann schlussendlich bekommen und vor allem auch zu einem günstigeren Preis, als er nachher im Verkauf ist.
Mhm, okay.
Vielleicht müsste ich noch erklären, was das Teil überhaupt kann. Würde Sinn machen, denke ich. Das also ein Lichtmessinstrument ist etwas, was ich ja überhaupt nicht kann, das ist Fotografieren. Wenn man dann sich auf eine Spiegelreflex wagt, dann kann man ja zum einen automatisch das Ganze, wie sagt man, handeln lassen oder man kann das Ganze auch manuell einstellen. Und da tue ich mir ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Blendewerten und Verschlusszeiten und so weiter. Und für das gibt's ja eigentlich für Kameras, also für Spiegelreflexkameras bei den Blitzen so Aufschübe oder Zusatzmodule, die das für einen dann messen. Kann man eben für genug Geld oder für gutes Geld sich kaufen. Die Lumu hat sich jetzt das Ganze als iPhone-Aufsteck-Gadget, wie sagt man, angeeignet und umgesetzt. Mhm. Und da habe ich große Hoffnungen, sprich, ich werde da mitbacken, damit ich dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr reinkomme in dieses ganze Thema.
Das klingt auf jeden Fall interessant, weil man ja dann gleich in der App angezeigt bekommt, welche Einstellung man vornehmen müsste, sollte, um ein ideales Bild zu erzeugen. Und ich denke, durch dieses Messen der Lichtverhältnisse und der Anzeigen der Parameter auf dem Bildschirm oder auf dem Display in dem Fall, lernt man vielleicht auch etwas mehr das Fotografieren, also so Learning by Doing, und man kriegt dann ein besseres Gefühl und auch ein besseres Verhältnis zu dem jeweiligen Bild und Lichtumgebung. Und vielleicht braucht man dann irgendwann nicht mehr dieses Gerät, und man hat das schon im Gefühl und man begreift mehr die Umgebung und auch die Einstellung dazu. Und man hat sozusagen so ein kleines, so ein Tutorial erlebt durch dieses kleine Gadget.
Genau, das ist ja mein Problem, dass Lernen mit meinem Unfallhirn sehr, sehr schwierig ist. Und da, wenn ich mit jemandem, der wirklich fotografieren kann, mich hinsetze oder gerade Bilder mache, der mir oder die Person mir das dann erzählt, ist das alles ziemlich logisch. Es will einfach nicht in meinen Kopf rein. Wenn ich das dann immer wieder eben halt über dieses Lumu-Power-Aufsatzding mache, dann geht's wahrscheinlich dann irgendwann dann auch mal eben ins Blut über und dann kann ich es dann auch ohne das. Aber wie du so schön sagst, das ist wie ein Tutorial dann schlussendlich.
Genau.
Man lernt es direkt beim Machen. Für denjenigen, denen das auch interessant sein könnte, der Link zu dem Kickstarter-Projekt, wie gesagt, 15 Tage ab dem 15., also bis Ende Jahr läuft das noch, könnt ihr mitbaken, ist sicherlich ein sehr spannendes Gerät, da freue ich mich drauf. Kommt dann im nächsten Sommer auf den Markt.
Ja,
also genau. Die Kickstarter-Version. Zumindest so der Plan. Das kennen wir ja. Stichwort Chola-Tablet. Mm. Nächstes Thema. Apple Music, Tobi.
Ja, Apple Music. Am Anfang unserer wunderbaren Sendung habe ich ja bekannt gegeben, dass ich jetzt wieder in Apple Music eingetaucht bin. Und das sogar außerhalb der 3 Testmonate. Und man kann das ja monatlich dazu buchen, wie man lustig ist. Das ist ja das Schöne daran. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen mir wieder einen Monat dazu klicken und werde das mal auf Sonos testen, weil ab heute ist es offiziell möglich mit einer öffentlichen Beta, es ist noch Beta, das Ganze auf einem Sonos-System laufen zu lassen. Und da ich ja extremer Sonos-Fanboy bin und über Sonos auf Sonos nichts kommen lasse, habe ich gesagt, dann werde ich das auch gerne mal mit Apple Music testen, weil neue Features sind da, um sie zu testen.
Da dürfen wir doch gespannt sein, wie das dann funktioniert. Weiß man, wie lange dass Sie das Ganze in einem Beta belassen wollen werden?
Das weiß man sicherlich, aber ich habe diesen Artikel nicht komplett durchgelesen. Wie das mal so ist, ne? So der geneigte Nerd und Geek, der liest sich sowas ja nicht alles komplett durch, der will ja gleich testen. Und ich will...
Ran an die Lisa.
Genau, so sieht Lisa, du hast ein Apple Lisa, wo?
Ich habe nichts gesagt.
Okay.
Genau. Für all diejenigen, und wir haben ja bei unseren Hörern den einen oder anderen oder eben mehrere Sonos-Hörer, sicherlich ein interessanter Ansatz, das Ganze nochmals sich anzuschauen. Wir haben in der letzten Woche, einen Wettbewerb angekündigt. Da haben wir auch ein Live der Woche, also sprich, ich habe einen Blogpost rausgelassen, der den Feed zum Glück nicht kaputt gemacht hat.
Ja, wir hatten das Live der Woche. Endlich haben wir das auch mal und haben das von einem anderen Podcast übernommen. Ja, wir machen noch alles nach, ne? So sind wir.
Warum soll man bewährte Dinge nicht auch mal ausprobieren?
Ja, wir nennen es nicht kopieren, wir nennen es inspirieren in dem Fall.
Nervenkitzel austesten, genau.
Ja.
Wir haben einen Wettbewerb ausgerufen, Tobi. Ja. Der geht ja noch ein paar Wochen weiter.
Der geht Gott sei Dank noch ein paar Wochen weiter, somit dass auch die komplette Hörerschaft die Möglichkeit hat, an diesem wunderbaren Wettbewerb teilzunehmen. Und ermöglicht hat uns das ja die Firma Glass. Glass ist ein kleines Startup-Unternehmen, was im Bereich Display-Schutztechnik unterwegs ist. Um das jetzt mal ganz vornehm auszudrücken. Sie haben auch noch ein paar andere Produkte, aber die Hauptprodukte oder das Kernportfolio, wo sie mit quasi in Anführungsstrichen bekannt und leider noch nicht so groß geworden sind, das ist halt der Display-Schutz. Und da haben sie sich schon einen doch recht guten Namen gemacht, weil es in dem Sinne ein ganz revolutionärer Displayschutz ist, was somit im Moment auf dem Markt einzigartig ist und sie einen wahnsinnig großen USP haben mit ihrer Displayschutztechnik. Wie gesagt, Displayschutzfolien versuche ich ja eigentlich zu vermeiden und habe jahrelang getestet, was es da so am Markt gab, von teuer bis günstig, von mittelmäßig bis gut gelobt in allen Medien, und ich habe sie dann aufgetragen und irgendwann habe ich gesagt, das Ding macht nicht das, was es soll. Es löst sich dann irgendwann von den Ecken ab oder die Usability, die Gleitfähigkeit der Finger auf dem Display, die
Lässt nach
zu wünschen übrig. Oder das Auftragen ist ja schon das ganz, ganz große Problem, was man hat. Man kriegt es nie hundertprozentig so drauf, dass man wirklich nicht sieht, dass da eine Folie drauf ist. Man sieht es irgendwie doch.
Blasenfrei.
Genau. Es gibt da Profis, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Displayschutzfolien auftragen. Mag sein. Es gibt auch Maschinen mittlerweile dafür, oder die gibt es schon länger dafür. Die Firma Belkin hatte mal so ein Produkt auf den Markt geworfen, die sie dann für ihre Businesskunden rausgebracht haben, die dann Displayschutzfolien verkaufen. Da werden dann die Geräte eingelegt und die trägt das dann mehr oder weniger blasenfrei auf. Aber das hat ja alles nicht so den riesen Durchbruch gegeben. Weil erstens mal diese Maschinen recht hohen Anschaffungswiderstand haben und nicht diese Ergebnisse erzielen, die man eigentlich haben möchte. Und deswegen habe ich mich von dem Bereich der Displayschutzfolien verabschiedet. Und bis natürlich die Firma Glass kam und gesagt haben, wir haben was ganz Neues. Wir nennen das Liquid. Und sie haben es dann auch Displayschutzfolie genannt, um eine allgemeine Begrifflichkeit zu benutzen. Aber im Endeffekt ist es keine klassische Displayschutzfolie. Ich würde sagen, es ist eine Übermantlung des Gerätes in dem Sinne, weil es nicht klassisch eine klassisches konsistente Folie ist, sondern weil das ganz anders aufgetragen wird und aus einer ganz anderen Substanz besteht. Liquid ist ein Produkt, was unter dem Claim Flüssigglas läuft. Flüssigglas klingt jetzt etwas kompliziert in dem Sinne. Es hat die gleichen Bestandteile wie oder die gleichen Inkredenzien wie Glas, besteht aus Harze, aus Kristalle. Und durch einen chemischen Prozess wird eine Substanz erzeugt, die man auf die Oberfläche des iPhones, der Apple Watch, des iPad Pros oder des normalen iPads, die haben also ein komplettes Produktportfolio für alle iOS-Geräte, auftragen kann. Und durch das Auftragen auf die Oberfläche verbindet sich quasi die Substanz mit dem vorhandenen Display. Und das ist also eine Nano. Eine Nano-Beschichtung, die auch in die kleinsten Oberflächenstrukturen des Gerätes eindringt, sozusagen. Also auch in die Poren, die auf einer Oberfläche des Glases liegen, die mikromäßig, die nur per Mikroskop zu sehen sind. Zum Beispiel werden auch kleine Mikrokratzer, die jetzt zum Beispiel in dem Display schon drinne sind, die man auch schon erkennen kann, werden damit korrigiert. Das heißt, wenn man Kratzer schon auf dem Gerät hat und man trägt diesen Displayüberzug auf, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man danach diese Kratzer nicht mehr drauf hat. Das Wichtige ist dabei, dass man genau nach der Anleitung arbeitet. Das heißt, ja, das ist ja ganz wichtig, weil solange man diesen Prozess unterbricht, kann der Effekt der Versiegelung oder der Beschichtung des Produktes nicht so sein, wie der Hersteller es verspricht. Das heißt, man muss das Gerät komplett reinigen oder die Oberfläche komplett reinigen. Bei der Displayschutzfolie liegt auch ein Reinigungsset bei und man muss genau halt nach diesen Angaben das Ganze reinigen und quasi alle oberflächlichen Verschmutzungen, Fette, Substanzen, die halt noch auf dem Display sind, komplett entfernen. Dann trägt man halt das Pad auf, also die Liquid, ich nenne es jetzt mal Folie, was eigentlich gar keine Folie ist. Dann lässt man es, dann poliert man es nochmal nach, nachdem man es aufgetragen hat. Es steht aber alles nochmal genau in der Beschreibung. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Man muss mindestens das Gerät 24, am besten 36 Stunden lang durchhärten lassen. Das ist der chemische Prozess, der mit der Luft oder mit der Außentemperatur reagiert, auch vollzogen werden kann am Gerät. Das heißt, es muss aushärten und nach der Aushärtung ist quasi das Gerät komplett unsichtbar mit einer in Anführungsstrichen Folie überzogen und somit auch komplett blasenfrei, weil die Beschichtung ist nicht mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen in dem Fall. Und wie gesagt, der wichtigste Punkt ist, nach dem Auftragen mindestens 24 Stunden das Produkt in Ruhe lassen und nicht befummeln. Das ist das Wichtigste daran. Und ich habe das jetzt ausprobiert und habe das jetzt ein paar Wochen im Einsatz und ich muss sagen, ich bin begeistert. Die Gleitfähigkeit hat sich nach meiner Meinung sogar noch erhöht auf dem Gerät selbst. Und der Hersteller gibt an, dass die Verhärtung der Oberfläche dem von Saphirglas entspricht. Das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, aber sie verwenden Produkte und Substanzen, die schon 10 Jahre in der Industrie verwendet werden, zum Beispiel in der Lack, nicht in der Konservierung, in der Lackbeschichtung, Autolackbeschichtung oder in der Metallveredelung, werden diese Methoden schon jahrelang eingesetzt. Also es ist ein bewährtes Verfahren aus der Industrie, die dementsprechend einfach in die Consumer-Elektronik-Protektion, sag ich mal, übertragen worden ist und somit auch dem geneigten Endkunden zugutekommt. Und das ist also eine Entwicklung, denke ich, die im Moment im Folienbereich, es ist keine Folie im direkten Sinne, im Moment in der im Beschichtungsbereich einzigartig ist. Das finde ich hochinteressant.
Hat das irgendwie eine Haltwertzeit? Bleibt das für ewig? Ja,
das wie man hält, hat das iPhone nutzt? Es hält ein Jahr. Und da es ja eine Beschichtung ist, die du nicht erkennst und nicht siehst, kannst du sie auch somit nicht entfernen. Du kannst es nur wieder neu auftragen. Das heißt, den Prozess musst du nach einem Jahr, solltest du nach einem Jahr wiederholen. Also gut. Das ist ein
gut zu wissen, ja.
Also du musst es dann nach einem Jahr wiederholen oder solltest es nach einem Jahr wiederholen.
Da bin ich mal auf einen Langzeitbericht dann von dir gespannt.
Ja, also jetzt hat es die Zeug schon länger gehalten als bei mir jede Display-Schutzfolie. Folie. Also von daher bin ich schon sehr begeistert. Und es ist auch mittlerweile derzeit der einzige oder glaube ich so der zweite Hersteller, der schon für das iPad Pro Display-Schutz anbietet.
Solche Lösungen
anbietet. Da sind sie recht weit vorne im Moment.
Wer sein iPhone so geschützt haben möchte, sich gerne meldet. Gibt das nur für iPhones oder gibt das auch für generell Smartphones?
Im Moment ist geeignet für iPhones. Ich werde da nochmal nachfragen. Das ist nämlich eine gute Frage, weil es muss natürlich auch die Oberfläche muss natürlich auch eine spezielle Eigenschaft haben. Also von daher,
damit das richtig haftet,
werde ich nochmal nachfragen, wie es denn für marktbegleitende Produkte aussieht. Aber da wir noch öfter über unseren Sponsor sprechen werden, werde ich mir das notieren und in der nächsten Folge nochmal darauf zurückkommen.
Sehr gerne.
Was zum Beispiel auch ein sehr großer Vorteil ist bei dieser Beschichtung in dem Sinne. Bei vielen Geräten hast du ja eine Wölbung oder bei dem iPhone zum Beispiel hast du ja auch seitlich eine kleine Wölbung, die nach den Seiten nur rund abläuft. Bei den meisten Displayschutzfolien kannst du diese Wölbung ja nicht mitbeschichten. Du hast ja quasi dann nur auf der direkten Touch-Oberfläche die Displayschutzfolie. Es legt sich ja nicht komplett um die Wölbung rum, würde auch nicht vernünftig haften. Und diese Glass-Liquid-Geschichte legt sich halt komplett um diese Wölbung rum und bietet auch an den Kanten eine komplette Protektion des Glases.
Somit dann.
Das ist auch ein großer Vorteil dieser Beschichtung.
Wir werden den Link zu der Folie natürlich direkt auch bei uns in den Shownotes hinterlegen, genauso wie wir den Link zu unserem Wettbewerb, weil wir haben ja eine schöne Apple Watch, die wir einem oder einer unserer Hörerinnen zugute lassen können. Kommen. Deutsch, mein Gott, wieder. Bis und mit, jetzt muss ich nachschauen, 9.01.2016, 20.59 Uhr habt ihr da die Zeit oder die Chance mitzumachen. Funktioniert ganz einfach. Link, wie gesagt, bei uns in den Shownotes. Da euch kurz eintragen und ihr seid dabei.
Genau. Noch ein kleiner Pro-Tipp. Wer sich für die Beschichtung der Apple-Geräte interessiert oder der iOS-Devices interessiert und noch Fragen hat, die ich jetzt vielleicht hier jetzt nicht beantwortet habe, der sollte mal in die FAQs von Glass gehen. Da wird so ziemlich jede noch so intelligente oder noch so dumme Frage beantwortet, die man da so haben kann. Und es lohnt sich wirklich, da nochmal in die FAQs zu schauen, wer sich dafür die Display-Schutzgeschichte interessiert.
Den Link werden wir natürlich auch gleich hinterlegen. Sprich, jetzt ist er drin.
Gut.
Und vor allem eben großen Dank auch an Glass.
Ja.
Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeiten. Wie gesagt, hör, macht mit, wenn ihr profitieren möchtet. Wir drücken euch ganz fest die Daumen. Hast du noch etwas an Breaking News, bevor wir den Podcast mit
heute folgen? Nee, da ich jetzt ja so ausgiebige Monologe gehalten habe über diese interessante Display-Schutztechnik, ist mir jetzt nichts mehr untergekommen. Warte mal, ich habe ja gerade noch was bei Twitter. Ach nee, das hast du geschrieben, okay.
Das war meine Reihe, genau. Dieses Mal mit Hashtag. Ich habe noch zwei Dinge aufgeschnappt. Outlook und Spotify können neu mit dem neuesten iOS-Update, also App-Update von den jeweiligen Herstellern, jetzt auch 3D-Touch. Yippee-yay. Das macht richtig Spaß. Und ist nicht ganz Breaking News. Ich durfte die Woche Fossil sehen. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, die haben ja unter anderem, sind insgesamt drei verschiedene Modelle rausgebracht von smarten Uhren. Ein Link zu einem Instagram-Bild, was ich dazu gemacht habe, also ich habe mehrere Bilder gemacht, aber eines habe ich auf Instagram gestellt, werden wir bei uns in die Shownotes hängen. Da ist eine normale Uhr drin, die Q, dann eine Android Wear, also wo komplett Display drauf ist und dann ein Fitness-Tracker, wenn man so definieren möchte, die sie rausgebracht haben. Und ich es juckt mir unter den Fingern, und zwar das linke Modell auf dem Foto, also das optisch analoge, das ist ja unten drunter
rechts. Und ganz rechts ist das der Tracker, der Fitness-Tracker, richtig?
Der Fitness, also der Wearable, das Wearable, mhm. Genau. In der Mitte ist eben die traditionell die Smartwatch.
Ist Fossil eigentlich eine Schweizer Firma?
Fossil, jetzt Ich glaube, das ist eine amerikanische Firma. Okay. Sie sind nicht Schweiz. Sie haben zwar da so ein verdächtiges, also das Q auf den Bildern schaut aus wie ein Schweizer Wappen, wenn man nur schnell hinschaut, aber Fossil ist Amerika, genau.
Ich muss ja sagen, seitdem ich Apple Watch Nutzer bin, habe ich so den Lust, aber andere Wearables zu testen, irgendwie verloren, weil es einfach für das, was ich machen möchte und für das, was ich letztendlich der Anspruch habe an das Produkt, eigentlich die Apple Watch genau das abdeckt, was ich tun möchte und eigentlich mich vollkommen zufrieden stimmt. Und von daher bin ich so ein bisschen von diesem Testen abgewichen und bin so ein bisschen, ja, in meiner Komfortzone irgendwo angelangt.
Da schaue ich immer noch gern rum, auch wenn ich mit der Apple Watch sehr, sehr zufrieden bin. Andere Geräte schaue ich gerne an. Fossil ist wirklich übrigens amerikanisch, Texas, also Sitz ist in Texas und das war auch der letzte Arbeitgeber von der Vector-App, die ich im Frühling ja mal vorgestellt habe. Magst du dich erinnern, die 30 Tage Akku-Smartwatch?
Was ist eigentlich aus dem Projekt geworden? Gibt es da Neuigkeiten oder?
Es hieß ja dann im Sommer und dann ein bisschen später und dann noch ein bisschen später. Mittlerweile gibt sie zumindest hier in der Schweiz bei der Swisscom im Online-Shop die zu kaufen.
Aber so richtig drüber gesprochen wird auch nicht mehr.
Es ist nicht groß in den Medien. Ja, die ganzen sind sehr schleichend. Ich warte immer noch auf mein Testgerät, dass ich mir selber mal eine Meinung dazu bilden kann.
30 Tage Akkulaufzeit ist natürlich wahnsinnig, ne?
Das ist so, das ist so. Aber mal schauen, wie es dann schlussendlich ist, wenn es dann eben im Alltagstest, wie sich da auswirkt. Auf jeden Fall, wie gesagt, Link zu dem Fossil-Bildchen ist bei uns in den Shownotes und somit schließen wir den Podcast, zumindest die heutige Folge 6115 für heute ab, Tobi.
Ich denke, das hast du jetzt schön gesagt.
Dann bedanke ich mich bei dir vielmals.
Ich bedanke mich auch bei dir für die Anwesenheit und bei der Hörerschaft, sowohl der Live- als der zeitsouveränen Hörerschaft.
Und beide grüßen wir nochmals den Achim in Richtung Österreich. Wir freuen uns auf das nächste Mal und für den Hörer www.geektalk.ch/live, sobald das Datum feststeht, wird es da drin kommuniziert.
Naja, das Datum steht ja fürs 23. in dem Fall.
Genau. Das ist korrekt.
Okay, ich muss ja das letzte Wort haben. Der Klugscheißer muss wieder zuschlagen. Ja, ja.
Ich habe es extra so formuliert aus Gründen, weil dann müsste es jetzt ja schon drin stehen.
Ach so, du bist auch derjenige, der über die ganzen Spitzfindigkeiten stolpert. Okay, okay.
Ja, muss auch, weil immer wieder mal so eine Spitzfindigkeit kommt, von wegen eben, da ist was nicht drin, ja, und ja, so weiter. Das kann passieren, ja. Solche Dinge. Wir sind alles Menschen hier in diesem Podcast.
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ja nie mitgemacht.
Auf jeden Fall kann ich jetzt mit Stolz behaupten, jetzt steht es drin. Geektalk.ch/live, 23. Dezember.
Siehst du, warum nicht gleich so? Mein Gott.
Weil ich noch nicht eingeloggt war auf der Seite. Ich bin am Podcast und nicht da im Backend vom Geektalk rumwursteln.
Ja,
sonst mache ich noch was kaputt.
Das erklärt einiges, ja.
Also, liebe Hörer, wie immer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.